Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wie wäre es, wenn du mal kurz schaust, wer so um dich herum ist, ob da vielleicht jemand ist, den du noch nicht begrüßt hast und einfach mal guten Morgen sagst, kurz mal schaust, wer da so alles ist. Gut, ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema mit uns sprechen. Ich möchte nämlich heute mit euch gemeinsam darüber sprechen, wie wir in Krisen siegreich sein können. Wie wir durch Krisen siegreich durchgehen können. Mein Predigttitel heute lautet, mit Glauben durch die Krise. Ich erinnere mich noch gut daran, es ist schon etliche Jahre her, da habe ich eine Predigt gehört. Und zwar eine Predigt von Bill Hybels, dem Pastor einer der größten Gemeinden in Amerika. Und in dieser Predigt verglich Bill Hybels unser Leben mit Wasserskifahrern. Ich weiß nicht, ob ihr so Wasserskifahrer kennt. Kennt ihr das? So Schwarzelsee oder am Meer vielleicht, habt ihr das schon mal gesehen. Und er erzählte, dass er verschiedene Wasserskifahrer beobachtet hatte. Und da gab es welche, die fuhren da über das Wasser und die glitten quasi so über das Wasser. Es war alles so herrlich. Es sah alles so total leicht aus, was sie machten. Man hatte den Eindruck, sie hatten dort die beste Zeit ihres Lebens auf dem Wasser. Man hat den Eindruck, die genossen das so richtig, die waren richtig begeistert darüber, die freuten sich an jeder Sekunde, die sie dort auf diesem Wasser waren. Und es war sogar so, sagte er, dass es Leute gab, die ließen dann einfach eine Hand los und winkten den anderen Leuten und hatten so eine richtig tolle Zeit dort auf dem Wasser. Und das waren Leute, die auch meistens gar nicht verstehen konnten, dass andere sich richtig festhalten mussten. Waren auch Leute, die manches Mal nicht verstehen konnten, dass andere ins Wasser gefallen sind. Und dann sagte er, und dann beobachtete er andere Wasserskifahrer und er beobachtete Leute, die hatten es nicht so leicht. Die mussten sich gut festhalten, die mussten sich richtig gut festhalten. Das waren Wasserskifahrer, die konnten nicht mehr winken. Die interessierten auch nicht mehr all die anderen Leute drumherum, sondern die hatten nur das eine Interesse, ich muss mich festhalten. Und dann sagte er, und dann beobachtete er weitere Leute, eine dritte Gruppe von Leuten, und das waren diejenigen, die unter das Wasser gingen. Und die mussten sich nur noch festhalten. Die waren mit nichts anderem mehr beschäftigt, als nur noch festhalten, als nur noch zu schauen, dass sie irgendwie durchkommen würden. Und Bill Hybels erzählte damals, dass er glaubt, dass in unserem Leben es auch so unterschiedliche Phasen gibt. Und ich glaube das auch. Ich glaube, dass es in unserem Leben so unterschiedliche Phasen gibt. Manchmal, da läuft alles einfach so richtig perfekt in unserem Leben. Wir sind so richtig glücklich, alles läuft bestens, wir haben eine gute Arbeit, wir sind finanziell gut versorgt, wir sind gesund, so richtig bumperlgesund, es geht uns so richtig gut, die Kinder entwickeln sich prächtig, die Ehe läuft bestens, alles ist einfach perfekt in unserem Leben. Das sind solche gewissen Phasen in unserem Leben, die es in jedem von unseren Leben immer wieder mal gibt. Aber dann gibt es auch Phasen, da ziehen plötzlich dunkle Wolken auf und da wird es schwieriger. Und da müssen wir uns festhalten. Da sind wir nicht mehr sehr stark damit beschäftigt, zu winken oder sonst irgendetwas zu tun, sondern da müssen wir uns nur noch festhalten. Da schauen wir nur, dass wir durchkommen. Da gibt es so Zeiten zum Beispiel, wenn wir eine Diagnose von einem Arzt bekommen, die uns überhaupt nicht gefällt. Oder wenn Beziehungskonflikte auftreten, wenn der Himmel sich irgendwie anfängt zu verdunkeln. Und da merken wir, nur noch festhalten ist angesagt. Und dann gibt es auch manches Mal Phasen, da kommen wir unter das Wasser. Ganz schwierige Phasen. Phasen, wo es nur noch darum geht, ich muss irgendwie durchkommen. Phasen, wo es nur noch darum geht, ich möchte irgendwie nicht unter Wasser bleiben. Wo wir sagen, oh Gott, bitte lass mich einfach durchkommen. Auch solche Phasen gibt es in unserem Leben. Und ich weiß ja nicht, in welcher Phase du gerade bist. Aber ich möchte dir sagen, früher oder später kommt jeder von uns in verschiedene Stürme. Jeder. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist. Stürme gehören zu unserem Leben dazu. Und wenn du im Moment eine so richtig tolle Phase in deinem Leben hast, wenn du im Moment das Leben so richtig genießen kannst, es läuft alles perfekt in deinem Leben, ich möchte dir sagen, genieß diese Phase, solange es geht. Genieß sie mit vollen Zügen. Aber sei dir dessen bewusst, es kommen auch wieder andere Phasen. Es kommen auch Phasen, die schwieriger sind, Phasen, die herausfordernd sind. Stürme gehören zu unserem Leben dazu. Und Gott möchte, dass wir in den Stürmen des Lebens siegreich sind. Gott möchte, dass wir in den Stürmen des Lebens ihn ganz neu und besonders erleben. Denn nur ein Schönwetterglaube, nur ein Glaube, der da ist, wenn es uns gut geht, der wird niemals tief. Gott möchte uns in Tiefen hineinführen, dass unser Glaube wirklich tiefer und fundiert sein kann. Und ich möchte heute mit euch eine ganz bekannte Geschichte anschauen. Eine Geschichte, wo die Jünger in den Sturm geraten. Eine ganz bekannte Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten. Und die Jünger kommen ganz plötzlich in einen Sturm hinein und sie denken, dass sie jetzt untergehen würden. Und die Frage, die wir heute stellen möchten, ist, wie können wir in Stürmen siegreich sein? Wie können wir in Stürmen geistlich wachsen? Und ich lese mal mit euch Lukas 8, Vers 22 bis Vers 25. Lukas 8, Vers 22 bis Vers 25. Da heißt es, und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Schiff stieg. Er und seine Jünger, also von Jesus ist hier die Rede, er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See, und das Schiff füllte sich mit Wasser, und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers, und sie legten sich und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Ein interessanter Text, eine Begebenheit aus dem Leben der Jünger Jesu. Jünger? Nun, wer ist denn ein Jünger? Genau, wir. Wir sind Jünger. Oder? Klingt schön, oder? Wir sind Jünger. Wir sind nicht älter, sondern wir sind Jünger. Und wir sind Jünger. Und Jünger sind Menschen, die Nachfolger sind. Jünger sind Menschen, die Nachfolger sind. Wir sind Auszubildende. Wir sind Lehrlinge. Das ist eigentlich das, was Jünger heißt. Jünger bedeutet eigentlich Lehrling oder ein Auszubildender. Und ein Lehrling, der lernt in der Theorie und lernt in der Praxis. Und die Jünger hatten hier sehr, sehr viel Theorie bereits bekommen. Jesus hatte ihnen sehr, sehr viel schon gesagt, was es heißt, im Glauben zu leben. Er hatte darüber gesprochen, dass Gott sie versorgen würde. Er hatte ihnen gesagt, dass alle Haare ihres Hauptes gezählt sind. Weißt du, wie viele Haare du heute auf deinem Haupt hast? Gott weiß es. Gott weiß es ganz aktuell heute Morgen, hat heute Morgen wieder nachgezählt. Er weiß es ganz aktuell, wie viele Haare wir auf dem Haupt haben. Mit anderen Worten, er kennt uns ganz genau. Sie hatten darüber gehört, dass der himmlische Vater alles weiß, was wir brauchen. Alles haben sie gehört. Ganz, ganz viel Theorie. Und jetzt nimmt Jesus sie mit in die Praxis. Und das Gehörte sollte jetzt umgesetzt werden. Sie waren plötzlich in einer ganz herausfordernden Situation. Aus Theorie sollte Praxis werden. Wisst ihr, über den Glauben zu reden, wenn es uns so richtig gut geht und wenn das Wetter wunderschön ist und wenn wir im Urlaub sind, das ist sehr leicht. Das ist nicht sehr schwierig. Aber den Glauben zu praktizieren, wenn die Krisen in unser Leben kommen, das ist etwas ganz anderes. Und das ist das, was Gott hier den Jüngern deutlich machen möchte. Es heißt hier, während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Ganz plötzlich kam ein Sturm auf. Ein Sturmwind kam auf den See, heißt es hier. Auf dem See Genezareth gibt es tatsächlich ganz, ganz gefährliche Winde. Der See Genezareth ist bekannt dafür, dass es so ganz hinterhältige Fallwinde gibt. Die kommen von den Golanhöhen her und die kommen dann von einer Minute auf die andere, können die plötzlich aufziehen. Da kann sich alles plötzlich verändern. Gerade noch war herrliches Wetter, alles war okay und innerhalb von wenigen Minuten kam ein orkanartiger Sturm auf, der sehr, sehr gefährlich war. Und die Jünger rufen hier, Meister, Meister, wir kommen um. Und ich möchte mal ganz deutlich sagen, die Jünger waren keine Sensibelchen. Das waren Leute, die waren sturmerprobt, das waren Fischer, das waren Leute, die wussten, wie man in Stürmen eigentlich mit Stürmen umgeht. Aber in der damaligen Zeit kamen tatsächlich viele Fischer auf dem See Genezareth durch solche Fallwinde ums Leben. Und wahrscheinlich hatten die Jünger sogar Kollegen, die womöglich durch solche Winde ums Leben gekommen waren. Und so sind sie in dem Wasser und sie denken, dass sie jetzt umkommen. Eben noch blauer Himmel und dann von einem Augenblick auf den anderen war alles anders. Auf einmal schlagen die Wellen hoch und das Boot droht unterzugehen. Weißt du, hast du schon einmal richtige Wellen erlebt? Das ist schon etwas ganz, ganz Eigenartiges. Das ist beeindruckend und beängstigend zugleich. Also so habe ich das erlebt. Beeindruckend und beängstigend zugleich. Aber ich muss dir sagen, die Wellen, die du bisher erlebt hast, sind nichts im Vergleich zu dem, was von dem hier die Rede ist. Weil das sind Fischer, die hatten wirklich Angst, dass sie untergehen würden. Und sie hatten kein Schiff mit einem Motor, sondern sie mussten rudern. Und rudern in einem solchen Sturm ist quasi sinnlos. Sie meinten, sie würden untergehen. Und ist es nicht manches Mal in unserem Leben ganz genauso? Eben noch war alles bestens, alles okay, und plötzlich wie aus dem Nichts kommt eine Lebenskrise. Du gehst zum Arzt und plötzlich kommt eine Diagnose. Der Arzt schaut sich die Röntgenbilder an und macht so ein komisches Gesicht. Und plötzlich ändert sich von einer Minute auf die andere, ändert sich plötzlich alles in deinem Leben. Oder du verlierst deine Arbeit, eine plötzliche Arbeitslosigkeit. Erst war noch alles so okay und du hast gedacht, die Firma, die ist ganz sicher, und plötzlich werden Stellen abgebaut und du gehörst dazu. Oder eine Ehekrise oder ein richtiges Mobbing am Arbeitsplatz. Wisst ihr, es gibt so viele Krisen, in die Menschen plötzlich hineingeraten können. Und ich möchte dir etwas sagen, Krisen gehören zu diesem Leben dazu. Krisen gehören zu diesem Leben dazu, ob du Christ bist oder nicht. Krisen gehören zu diesem Leben dazu. Aber wir als Christen haben eine geniale Möglichkeit, anders mit den Krisen unseres Lebens umzugehen. Denn wisst ihr, Krisen sollen uns eigentlich stärker machen. Wenn wir uns richtig zu der Krise stellen, kann eine Krise ein Segen für uns sein. Und Gott möchte Krisen in unserem Leben zum Positiven wenden. Gott ist unsere Charakterbildung wichtiger als nur unser Wohlergehen. Hast du das gehört? Gott ist unsere Charakterbildung wichtiger als nur unser Wohlergehen. Und deshalb schickt er uns manchmal in Krisen hinein. Und Jesus war es nämlich hier, der sie in den Sturm hineingeschickt hat. In einem anderen Evangelienbericht heißt es sogar, und er nötigte sie, in das Boot zu steigen. Ja, ihr lieben Leute, wusste denn Jesus nicht, dass der Sturm kommt? Hat er das nicht gewusst? Na, selbstverständlich hat er das gewusst. Er hat sie bewusst in diesen Sturm hineingeschickt, weil er ihnen etwas lernen wollte, wie sie mit den Stürmen richtig umgehen. Und so ist es auch bei uns. Jesus fragt hier seine Jünger, wo ist euer Glaube? Eine gute Frage. Wo ist euer Glaube? Er fragt hier nicht, wieso habt ihr keinen Glauben? Das hätte er auch fragen können. Aber er fragt hier, wo ist euer Glaube? Und wisst ihr, das kommt mir fast so ein bisschen vor, wie so der Trainer eines Boxers. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild so ein bisschen nachvollziehen könnt. Da ist der Boxer und der torkelt in die Ecke und der wird angefächelt und dann bekommt er noch Wasser zum Trinken und dann kommt der Trainer. Und der Trainer sagt zu ihm, hey, wo ist deine Deckung? Wo ist deine Führhand? Wo ist dein linker Haken? Wo sind all die Dinge, über die wir gesprochen haben? Wo ist das jetzt alles? Alles das, was du jetzt in der Theorie schon gehört hast, wo ist das jetzt alles? Und wisst ihr, es kann tatsächlich in den Krisen unseres Lebens sehr, sehr leicht passieren, dass wir dann plötzlich spüren, dass Theorie und Praxis meilenweit auseinanderklaffen. Das kann in den Krisen des Lebens, merken wir das erst. Solange alles gut geht in unserem Leben, spüren wir das gar nicht. Denken wir, na, mein Glaube, der ist so fest. Aber sobald die Krisen kommen, da merken wir erst, dass Theorie und Praxis sehr, sehr weit auseinanderklaffen können. Und ich möchte heute vier Dinge mit euch betrachten, die Jesus den Jüngern hier deutlich machen wollte, wo unser Glaube in der Krise sein soll. Vier Dinge, die wir unbedingt wissen sollen, die uns helfen, Krisen in unserem Leben gut zu meistern und den maximalen Nutzen aus einer Krise zu ziehen. Wo ist euer Glaube? Vier Aussagen dazu. Das erste. Wenn du in der Krise bist, ist es ganz wichtig, dass du glaubst, dass Jesus wirklich in deinem Boot ist. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Wisst ihr, erfahrungsgemäß ist es so, solange das Wetter bestens ist und alles perfekt läuft, ist das relativ leicht. In so einem Gottesdienst, wenn alles so schön ist und wir einen so tollen Lobpreis haben, habe mich übrigens sehr gefreut heute über den Lobpreis, wenn wir so eine schöne geistliche Atmosphäre haben, da ist das sehr, sehr leicht. Aber wenn du plötzlich in Stürme gerätst, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich weiß, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen so ist, dass wenn sie in Stürme geraten, dass sofort die Frage kommt, Gott hat mich verlassen. Wo ist jetzt Gott? Was ist jetzt passiert? Warum passiert mir das jetzt? Warum gerate ich jetzt gerade in diesen Sturm? Und man denkt sofort darüber nach, dass man vielleicht irgendetwas nicht richtig gemacht haben könnte. Ich habe zu wenig gebetet. Ich habe zu wenig Bibel gelesen. Ich habe zu wenig Menschen vom Glauben weitergesagt. Habe ich überhaupt meinen Zehnten überwiesen? All diese Dinge kommen plötzlich, wenn ich an eine Krise komme, kommen plötzlich diese Fragen, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und ich möchte dir etwas sagen, so wie ich dich und mich kenne, ich meine, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber zumindest wie ich mich kenne, weiß ich, ich habe allerhand falsch gemacht. Weiß ich, dass es immer etwas, dass ich immer irgendetwas finden werde. Mal ganz kurze Frage, wer hat in der vergangenen Woche genug gebetet? Hand hoch. Okay, also wir werden immer irgendetwas finden, ihr versteht, was ich meine. Wir werden immer irgendeinen Grund finden, weshalb wir jetzt in dieser Krise sind und weshalb jetzt diese Dinge plötzlich passieren. Und das Erste, was Gott dir in deinen Krisen zusprechen möchte, ist, ich bin mit dir in deinem Boot. Ich bin mit dir. Ich habe dich nicht verlassen. Ich habe dich in diesen Sturm geschickt und ich bin mit dir. Ich werde dich niemals verlassen. Ich bin nicht nur bei dir, wenn das Wetter schön ist und wenn alles toll ist, sondern ich bin auch bei dir, wenn du in den Stürmen des Lebens bist. Dann bin ich auch bei dir. Jesus ist mit uns mitten in den Stürmen unseres Lebens. Zugegeben, er drängte sich hier nicht gerade auf. Es heißt ja hier, er schlief. Also er drängte sich nicht gerade auf. Ich habe mich gefragt, warum schlief Jesus? Nun, blöde Frage, weil er müde war. Deswegen hat er geschlafen. Ich finde es ja sehr, sehr beeindruckend, dass Jesus hier im Sturm schlafen kann. Dass er mitten in diesem Sturm schlafen kann und scheinbar sich ganz geborgen und sicher fühlte. Bei Jesus kam nicht so schnell Panik und Stress auf. Aber ich sehe hier noch etwas weiteres dahinter, was Gott eigentlich für mich zeigt. Denn er wollte aufgeweckt werden. Er wollte mit einbezogen werden. Gerade in der Krise ist es manches Mal so, dass wir den Eindruck haben, wie wenn Gott schläft. Wie wenn er nicht da wäre. Wo ist Gott jetzt? Und dann kommt eben diese Frage, was habe ich falsch gemacht? Ist Gott irgendwie sauer auf mich? Hat er irgendwie Distanz zu mir genommen? Und wisst ihr, da hilft mir immer die Geschichte von Jona. Diese wunderbare Geschichte von Jona. Jona, der kam ja auch in einen Sturm. Und warum kam der Jona in einen Sturm? Genau, richtig, weil er etwas falsch gemacht hatte. Deswegen kam er in einen Sturm. Und er wurde über Bord geworfen. Und was tat Gott? Genau, Fisch, ganz genau. Fisch, genau, Fisch ist das richtige Stichwort. Gott sagt nicht, also den Jona, den lasse ich jetzt versaufen. Also der, das ist vorbei mit dem. Sondern Gott bewahrte ihn. Und die Geschichte hatte ein Happy End. Und wenn du in einen Sturm kommst und dich fragst, habe ich etwas falsch gemacht? Ich sage dir, du wirst immer irgendetwas finden. Und du wirst sofort, es wird sofort zu einem Kausaldenken kommen, weil ich jetzt das gemacht habe, deswegen ist jetzt das passiert. Gott ist jetzt gegen mich. Er hat mich verlassen. Er wird mich jetzt schlagen. Aber bitte, höre das heute. Lass dir das nicht vom Feind einreden. Das ist nicht die Stimme Gottes. Selbst wenn du den Sturm selber verursacht hast, darfst du wissen, Jesus ist in deinem Boot. Und er möchte dich retten. Er möchte dir helfen. Er möchte dir helfen, wieder den richtigen Weg zu finden. Er ist nicht gegen dich, sondern er ist für dich. Er steht an deiner Seite. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Und wisst ihr, ich finde es absolut genial, was Jona für ein Gottesbild hatte. Also ich finde das wirklich genial. Im Magen des Fisches fängt er an, Gott zu preisen. Also auf die Idee muss man erstmal kommen, dass man im Magen eines Fisches anfängt, Gott zu preisen. So zwischen den Magensäften und Darmgeräuschen und so weiter fängt er an, einen Lobpreis zu Gott zu singen. Er betete im Magen des Fisches, bis diesem Vieh so übel wurde, dass es ihn auskotzen musste. So heißt es wirklich in der Bibel dort, dass es ihn wirklich so ausspeien musste. Kinder Gottes sind schwer verdaulich. Das lernen wir daraus. Und Gott hatte etwas Gutes mit dem Jona im Sinn. Gott hatte etwas Gutes mit ihm im Sinn, obwohl er zunächst einmal den Sturm selber verursacht hatte. Wenn du in den Sturm kommst in deinem Leben, glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Wir haben keinen Schönwettergott, sondern wir haben einen Gott, der bei uns ist, der uns niemals verlässt. Auch in den Stürmen unseres Lebens. Selbst dort, wo sie selbst verursacht sind. Aber manches Mal schläft er. Manches Mal haben wir den Eindruck, er schläft. Jetzt sagst du, aber Markus, bitte, steht nicht in der Bibel, dass der Hüter Israels nicht schläft noch schlummert? Na, selbstverständlich, natürlich meine ich nicht, dass Gott jetzt wirklich schläft in dem Sinne, aber ich glaube, dass es manches Mal so ist, dass wir Gott quasi aufwecken müssen, dass wir im Gebet, dadurch, wenn wir beten, dass wir anfangen, zu Gott zu reden, dass er dadurch quasi aufgeweckt wird. David war in vielen Krisen in seinem Leben. David und die Krisen, das könnte ganze Bücher füllen. Und David war wieder mal in einer Krise und er betet ein ganz, ganz interessantes Gebet. Im Psalm 35, Vers 23 heißt es, rege dich und erwache für mein Recht, mein Gott und mein Herr zu meinem Rechtsstreit. David betet, erwache, Herr, erwache. Natürlich schläft Gott nicht, aber ich glaube, dass gerade durch unser Gebet wir manches Mal Gott aufwecken dürfen. Wisse in den Krisen deines Lebens, dass Jesus in deinem Boot ist und deswegen das Boot niemals untergehen wird. Wisst ihr, wenn Jesus in unserem Boot ist, dann kann das Boot nicht untergehen. Etwas ganz, ganz Wichtiges, dann kann das Boot niemals untergehen. Und das sollten die Jünger hier lernen, zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist. Dann das Zweite, was wir unbedingt wissen müssen in den Stürmen unseres Lebens. Wir müssen wissen, glaube, dass Jesus alles zum Guten wendet. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Krisen sind kein Zufall, sondern Krisen haben Sinn und Zweck. Paulus sagt einmal in Römer 8, Vers 28, eine Stelle, die wahrscheinlich viele kennen, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge sollen zum Guten mitwirken. Das heißt, mache deinen Glauben in der Krise daran fest, dass Gott das Beste mit deinem Leben im Sinn hat. Wisst ihr, wer das verstanden hat, wer das verinnerlicht hat, der hat unglaublich viel begriffen. Gott meint es immer nur gut mit mir. Glaubst du das? Gott meint es immer nur gut mit dir. Er hat immer nur gute Absichten. Es sind gute Absichten, auch in der Krise. Er möchte dich durch die Krisen deines Lebens segnen. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott ein Geschenk macht, verpackt er es oft in eine Krise. Finde ich eigentlich einen schönen Ausspruch. Denn du bekommst ein Geschenk. Stell dir das mal vor, du bekommst ein Geschenk und da ist normalerweise Geschenkpapier drumherum. Und statt dem Geschenkpapier ist eine Krise. Und was sollst du damit tun? Nun, aufreißen und schauen, was dort drin ist. Aufreißen und schauen, was er dir damit schenken möchte. Er möchte dich niemals zerstören. Er möchte niemals dir Schaden zufügen, sondern er möchte dich beschenken. Das sehen wir, ehrlich gesagt, meistens erst im Rückblick. Wir sehen meist erst im Rückblick, was für ein Segen das Ganze war. Denk mal an die Geschichte von Josef im Alten Testament. Der hatte so große Träume. Er hatte Träume, dass er ein Leiter werden sollte, dass er Spuren in diesem Leben hinterlassen sollte. Und Menschen haben alles getan, damit das nicht passierte. Denkt einmal an diese Geschichte. Er wird verkauft von seinen eigenen Brüdern. Und zwar als Sklaven nach Ägypten. Wo wollte er hin? Ganz oben in Leiterschaft. Und wo kam er hin? Ganz unten, ganz, ganz unten als Sklave in Ägypten. Und dann flog er ins Gefängnis und so viele Gemeinheiten, wie Josef erlebte. Er wurde einfach vergessen dort in dem Gefängnis. Und am Ende, was machte Gott aus dieser Krise? Er wurde der zweite Mann über ganz Ägypten, seine Träume wurden wahr. Aber ich bin mir sicher, es war nicht immer einfach für ihn zu wissen, wenn die Peitsche des Aufsehers auf seinem Rücken, wenn er sie spürte, wenn er im Haus des Potiphas absolute schlimmste Gemeinheiten erlebte, wo er doch für die Sache Gottes eigentlich einstehen wollte, wenn Menschen ihn einfach vergessen haben, die ihm zugesagt hatten, sie würden an ihn denken, einfach vergessen, einfach links liegen gelassen. Es war sicherlich nicht einfach, immer wieder daran festzuhalten, Gott hat das Beste mit meinem Leben im Sinn. Aber das war das, was eigentlich Josef ausmachte. Josef wusste, Gott hat das Beste mit meinem Leben im Sinn. Und gerade im Leben des Josef heißt es immer wieder, und Gott war mit Josef. Gott war an seiner Seite. Glaube, dass Jesus alles zum Guten wenden wird. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Alles zum Guten wenden heißt nicht, dass immer alle Träume in Erfüllung gehen. Aber es bedeutet, dass die Krisen uns charakterlich zum Vorteil verändern. Das ist das, was Gott möchte. Es heißt ja in Römer 8, Vers 29, interessanterweise, wir kennen ja immer Römer 8, Vers 28, aber Vers 29 heißt es dann nämlich weiter, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sollen Jesus gleichförmig sein. Wir sollen ihm ähnlich sein. Das ist das. Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Das ist sein Ziel auch mit den Krisen unseres Lebens. Und ich glaube, ganz viele könnten das bezeugen, dass Krisen Menschen verändern. Krisen verändern Menschen. Und zwar zum Positiven, wenn sie sich richtig dazu stellen. Und das möchte Gott in unserem Leben tun. Krisen können uns bitter oder besser machen. In Englisch ist das so schön. Bitter or better. Also die können uns bitter oder besser machen, je nachdem, wie wir uns dazu stellen. Ich sage mal ein paar Beispiele, die mir einfallen. In Krisen zum Beispiel lernen wir Geduld. Und Geduld führt uns zu einer positiven Gelassenheit. Wenn man schon mal ein paar Stürme durchgegangen ist, wenn schon mal ein paar Mal die Füße nass geworden sind und ich sitze im Boot und es wird wieder dunkel, dann sage ich, ach, das hatten wir doch schon mal. Da bin ich doch schon mal gesessen und Gott hat doch damals geführt und Gott hat mich doch damals daraus geführt und man wird viel, viel gelassener. Der Glaube wird bewährter und gefestigter und das ist etwas absolut Geniales. Ich möchte euch mal fragen, wenn ich ein Schiff hätte, ich habe kein Schiff, aber wenn ich ein Schiff hätte und ich würde einen Kapitän suchen und ich würde Vorstellungsgespräche führen und ich hätte zwei, die gerne den Job bekommen würden. Und der erste käme herein und ich würde ihn fragen, naja, erzählen Sie mir mal, was für Erfahrungen haben Sie denn auf See bereits gemacht? Und er würde sagen, also wissen Sie, ich bin Christ. Ich bin Christ und ich habe noch nie einen Sturm gesehen. Gott hat mich bisher bewahrt, ich habe noch nie irgendeinen Sturm gesehen. Gott ist so gut zu mir. All die Jahrzehnte, die ich jetzt in der Schifffahrt bin, weiß ich überhaupt nicht, was ein Sturm eigentlich ist. Gott hat mich immer bewahrt vor jedem Sturm. Nun, im ersten Moment wäre ich vielleicht sehr beeindruckt von dieser Person und würde denken, wow, unglaublich, was für ein Glaubensheld. Und dann würde der zweite kommen und ich würde ihn fragen, na, was haben denn Sie für Erfahrungen auf See gemacht? Und das wäre so ein richtiges Raubein, könnt ihr euch das vorstellen so? Und der würde sagen, also ich war schon in 80 Stürmen, aber ich habe noch kein einziges Schiff verloren. Ich bin durch die verschiedensten Stürme durchgegangen und kein einziges Schiff habe ich bisher verloren. Wen würde ich wohl nehmen? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, der Zweite wäre mir lieber als der Fromme. Derjenige, der schon durch Stürme durchgegangen ist, der schon manches erlebt hat und der ein bisschen gelassener geworden ist in den Stürmen und der nicht sofort in Panik gerät, wenn mal die Füße nass werden, den würde ich wahrscheinlich nehmen. Viel mehr als den Frommen. Es ist eine ganz wichtige Sache zu wissen, Stürme bringen Geduld in unser Leben hinein und eine Gelassenheit in unser Leben hinein, wenn wir richtig damit umgehen. Stürme können auch manchmal eine Erziehung Gottes sein. In Krisenzeiten fangen Menschen plötzlich an, ihr Leben aufzuräumen. Ich kenne einige Leute, die durch eine Diagnose des Arztes plötzlich aufgehört haben zu rauchen. Gewohnheiten gelassen haben, die eigentlich schlecht waren für sie. Ich weiß von Leuten, die Beziehungen in Ordnung gebracht haben, als sie in gewisse Krisen gekommen sind oder Schulden angefangen haben abzubauen. Krisen bringen manches Mal Menschen zum Nachdenken und zu einer Umkehr in ihrem Leben. Demut ist auch etwas, was wir in Krisen lernen. Wenn du merkst, dass du die Dinge plötzlich nicht mehr in der Hand hast, dass du die Dinge nicht mehr handeln kannst, dann wirst du demütig und abhängig und auf Demut steht ja eine gewaltige Verheißung Gottes. Noch etwas, Krisen verändern uns charakterlich positiv. Wir bekommen Mitleid und Erbarmen mit anderen. Wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges. Wenn es einem immer nur gut geht und immer nur man auf den Höhen dahin geht, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass wir ziemlich arrogant werden. Menschen, die immer nur Erfolg haben, haben oft kein Herz mehr für Menschen, die in Schwierigkeiten sind. Sie kennen das gar nicht mehr. Sie sind so wie diese Wasserskifahrer, die so winken können und sich wundern, warum andere überhaupt das nicht richtig können und warum die ins Wasser fallen und so weiter. So ähnlich ist das. Dann kommen so Sprüche wie Selbstschuld. Bist halt selbst schuld. Oder müsstest halt nur. Punkt, 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 Punkt. all diese Dinge. Und man wird unbarmherzig und lieblos. Aber wenn wir durch Krisen selber durchgegangen sind, können wir Menschen viel, viel besser verstehen. Und wir werden Mitleid und Erbarmen haben anderen Menschen gegenüber. Wir bekommen das Herz Jesu Christi. Das ist das, was er möchte. Und eins, was sich Jesus von seinen Nachfolgern ganz, ganz wichtig wünscht, ist, dass wir sein Herz haben. Mitleid und Erbarmen mit Menschen, die durch Stürme durchgehen. Glaube, dass Jesus alles zum Guten wendet. Dann das Dritte. Glaube, dass Jesus deine Grenzen ganz genau kennt. Und wisst ihr, da gehört ganz, ganz viel Vertrauen zu. Paulus schreibt einmal in 1. Korinther 10, Vers 13, und ich lese das mal aus der Guten Nachricht Übersetzung, da heißt es, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Gott weiß, wo unsere Grenzen sind. Und er wird uns niemals mehr zumuten, als wir tragen können. Auch das erkennen wir meistens erst im Nachhinein. In dem Moment, wo wir drinstehen, denken wir, es ist zu viel, es ist viel zu viel. Aber im Nachhinein erkennen wir, Gott wird niemals über unsere Grenzen gehen. Die Frage ist, wirst du Gott diesbezüglich vertrauen? Möchtest du ihm vertrauen, dass er dich niemals über dein Vermögen versuchen wird? Wisst ihr, das hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich möchte euch das mal an meinen Zahnarzterlebnissen verdeutlichen. Und Marc, bitte entschuldige, dass ich jetzt über deinen Berufsstand rede. Aber ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da war ich bei einem Zahnarzt. Und der sagte zu mir damals, Junge, du brauchst keine Angst zu haben, es tut überhaupt nicht weh. Und wenn es weh tut, dann greifst du mich einfach hier bei dem Arm und in dem Moment höre ich auf. Und dann fing er an zu bohren. Ihr kennt das ja so, ihr kennt das wohl. Er fing an so richtig zu bohren und es fing an weh zu tun und ich griff ihn bei der Hand und es passierte nichts, sondern er bohrte einfach weiter und dann irgendwann sagte er, stell dich nicht so an, ich bin gleich fertig und bohrte einfach weiter. Vielleicht könnt ihr mich verstehen, dass mein Vertrauen diesem Zahnarzt gegenüber nicht gerade besonders groß war. Zumindest nach dieser Erfahrung. Ich habe dann natürlich im Laufe meines Lebens ganz andere Zahnärzte kennengelernt, die sehr, sehr sensibel waren, in großer Abstimmung mit den Patienten das gemacht haben. Aber diesem Zahnarzt in meiner Kindheit konnte ich nicht vertrauen. Ich konnte ihm nicht vertrauen, dass er meine Schmerzgrenze kennt. Und vor allen Dingen, dass wenn ich meine Schmerzgrenze deutlich machte, dass er dann dementsprechend reagierte. Und die Frage ist, es ist eine Frage des Vertrauens, ob wir Gott vertrauen, dass er unsere Schmerzgrenze kennt. Dass er genau weiß, wo die Grenzen für uns sind, was wir aushalten können. Er wird niemals tiefer bohren, als es gut ist für dich. Und er wird dir niemals mehr wehtun oder er wird dir überhaupt nicht wehtun, aber er wird niemals etwas dir zufügen oder dich in einen Sturm kommen lassen, wo du nicht sicher herauskommen kannst. Er kennt deine Grenzen besser wie jeder andere und du darfst ihm vertrauen, dass er niemals über deine Grenzen gehen wird. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Vertraue ihm diesbezüglich. Glaube, dass Jesus deine Grenzen kennt. Und dann noch etwas Letztes, das Vierte. Glaube, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Schaut mal, wie die Jünger Jesu hier reagierten, als Jesus den Sturm gestillt hatte. Wie reagieren sie? Es heißt hier, erschrocken, aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch dem Wind und das Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Jesus hatte alles unter seiner Kontrolle. Jünger Jesu kommen nicht in einen Sturm hinein, weil Gott es nicht schafft, schönes Wetter zu schaffen. Hast du das gehört? Jünger Jesu kommen nicht in einen Sturm hinein, weil Gott es nicht schafft, schönes Wetter zu schaffen, sondern weil er in dem Sturm uns etwas zeigen möchte, dass wir etwas lernen. Aber wir dürfen wissen, er hat alles unter seiner Kontrolle. Und ihr Lieben, ich bin so dankbar dafür, dass mein Leben nicht bestimmt ist vom Teufel. Mein Leben nicht bestimmt ist von Menschen oder von Schwierigkeiten oder von Widerwärtigkeiten oder von Widrigkeiten des Lebens, sondern dass mein Leben in Gottes Hand ist. Das ist das Größte, was es eigentlich gibt. Dein Leben wird nicht bestimmt von irgendwelchen Fallwinden, sondern Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Gott hat alles unter seiner Kontrolle und er kann jedem Sturm gebieten und er schweigt. Das ist unser Gott. Mein Leben ist in seiner Hand. Was für eine gewaltige Kraft. Und egal wie hoch die Wellen auch schlagen und egal wie es menschlich auch aussieht und egal durch welchen Sturm auch immer wir durchgehen müssen, Jesus kommt mit uns ans Ziel. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Du bist dem Wind nicht ausgeliefert. Jesus hat alles unter seiner Kontrolle. Jesus hatte ja den Jüngern gesagt, lasst uns an das jenseitige Ufer des Sees fahren. Wisst ihr, das ist eine gewaltige Verheißung. Jesus hatte ihnen gesagt, lasst uns hinüberfahren. Er hatte nicht gesagt, lasst uns baden gehen. Er hatte nicht gesagt, lasst uns ertrinken gehen. Sondern er hatte gesagt, lasst uns rüberfahren an das andere Ufer. Und wenn Jesus sagt, dass wir hinüberfahren können, dann werden wir das andere Ufer erreichen. Wir dürfen wissen, Jesus hat alles unter seiner Kontrolle. Er kann zu jedem Sturm sprechen und er wird schweigen. Und sie verwunderten sich, heißt es hier. Und sie sagten, wer ist dieser, dass selbst der Wind und die Wellen ihm gehorchen? Jesus kann alles. Jesus kann alle deine Umstände verändern. Er kann zu jedem Sturm in deinem Leben sprechen und er wird still werden. Glaube, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Ich weiß ja nicht, in welcher Lebensphase du gerade stehst. Vielleicht ist bei dir in deinem Leben alles wunderbar und du denkst dir, worüber redet der Markus da heute? Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo blauer Himmel ist, Sonnenschein ist, alles ist perfekt in deinem Leben, dann genieß es und freu dich darüber. Aber vielleicht sind ja Menschen heute hier, und ich habe den Eindruck, dass Gott mir heute dieses Wort ganz speziell aufs Herz gelegt hat. Ich hatte zuerst eine andere Predigt vorbereitet und ich hatte so deutlich den Eindruck, ich soll über dieses Thema heute sprechen. Vielleicht sind Menschen ja heute hier, die gerade durch Krisen gehen, die gerade durch schwierige Zeiten gehen. Du merkst, dass du dich richtig festhalten musst. Vielleicht sind sogar Menschen hier, die jetzt unter Wasser sind und du denkst dir, hoffentlich komme ich da durch. Und ich möchte dir heute zusagen, dass was wir hier aus Gottes Wort gelernt haben, Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Glaube, dass Jesus alles zum Guten wendet. Glaube, dass Jesus deine Grenzen kennt. Und glaube, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Und ich würde jetzt gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, du kennst jetzt jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Du kennst diejenigen, die jetzt gerade in Krisen ihres Lebens sind. Vielleicht war vorher noch alles so schön, blauer Himmel und ganz plötzlich sind Krisen gekommen. Und du kennst jetzt die Situationen. Du weißt, wo jeder Einzelne steht. Du weißt, durch welche Dinge jeder Einzelne geht. Und ich bin dir so dankbar dafür, Jesus, dass du uns niemals verlässt. Dass du gesagt hast, du wirst uns niemals verlassen, noch versäumen. Du bist an unserer Seite. Du bist in unserem Boot. Und Herr, du kennst auch die Menschen, die heute hier sind, die vielleicht den Sturm sogar selber verursacht haben, durch Fehlverhalten. Aber ich bin so dankbar dafür, Herr, dass du gesagt hast, du wirst uns niemals verlassen. Dass du gesagt hast, du möchtest mit uns in unserem Boot sein. Und ich bete darum, Herr, dass du jetzt mit deinem Geist kommst. Dass du jetzt Menschen berührst, Herr, so wie nur du das kannst. Menschen berührst, die jetzt vielleicht gerade in einer Krise sind, vielleicht auch in einer Lebenskrise sind. Herr, du kannst Menschen so berühren, wie nur du es kannst. Du bist der Einzige, der Menschen tief in ihrem Herzen berühren kann. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du das jetzt wirkst. Bitte dich darum, dass Glaube hineinkommt in die Krise. Der Glaube, dass du im Boot bist. Der Glaube, dass du das Beste mit unserem Leben im Sinn hast. Herr, wir möchten heute unser Leben in deine Hand geben. Es ist so eine gewaltige Kraft und ein gewaltiger Segen darin, wenn wir unser Leben in deine Hand geben. Da kann uns nichts geschehen. Danke dafür, dass du Gutes auch mit den Krisen unseres Lebens im Sinn hast, dass du unseren Charakter verändern möchtest, mehr und mehr in dein Bild, dass wir dir ähnlicher werden. Herr, und ich danke dir dafür, dass du jede Krise unter deiner Kontrolle hast. Ich danke dir dafür, dass du zu jedem Wind sprechen kannst, dass er stumm sein soll, dass er still sein soll. Ich danke dir dafür, dass du niemals die Kontrolle verlierst. Gott, dass du über allem bist. Und wir erheben dich heute in diesem Gottesdienst. Herr, wir erheben deinen Namen. Wir bekennen, dass du der Mächtige bist, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Auch dort, wo wir Dinge nicht mehr unter Kontrolle haben, möchten wir dir bekennen, du hast sie unter Kontrolle. Und du weißt alles. Und wenn du vielleicht jetzt gerade in so einer Krise bist, dann schau doch jetzt auf zum Herrn und sag, Herr, du bist derjenige, der alles unter deiner Kontrolle hat. Und übergib die Dinge jetzt in seine Hände. Versuch nicht selber aus eigener Kraft irgendwie da durchzukommen, sondern halt dich an ihm fest, so wie der Wasserskifahrer sich an dem Seil festhält. Mach ihn zu deiner Sicherheit, mach ihn zu deiner Stärke. Und Gott ist jetzt da und er möchte dir jetzt ganz persönlich begegnen. Halleluja.